Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschpötter. Heute begrüße ich meinen Gast, Richard Fedorowski, Partner bei Roland Berger und für den Bereich Consumer Goods und Retail zuständig, wie ich auf eurer Webseite nochmal nachgelesen habe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir haben ja im Vorhinein so ein bisschen besprochen, worüber wir sprechen wollen. Und ihr habt ja eine neue Studie in dem Bereich, ich glaube, in Arbeit, die noch nicht ganz fertig ist.
Die kommt hoffentlich.
Die kommt bald. Genau, für dieses Thema willst du mal kurz beschreiben, worum es da geht.
Genau, also für uns ist immer wichtig, dass wir relevante Themen auch dann den Kunden, aber auch dem gesamten sozusagen deutschen Industrie zur Verfügung stellen. Und wir haben einige, die wir jetzt schon immer wieder, sagen wir mal, wiederkehrend machen. Das ist zum Beispiel Restrukturierungsstudie, die jetzt auch gerade veröffentlicht worden ist, die dann immer einen Recap machen. Und wir aus dem Bereich Consumer Goods und Retail, natürlich unser Herzensthema ist der Konsument. Und wir machen das jetzt zum vierten Jahr in Folge, dass wir uns angeschaut haben, wo die Konsumenten Trends sind, wo sie sich hinbewegen und das relativ global, muss man ehrlich sagen, weil natürlich für viele Unternehmen Deutschland ein wichtiger Markt ist, aber natürlich auch die USA oder dann Asien, sodass wir immer in den Übergangszeiten zwischen dem alten und dem neuen Jahr Konsumenten befragen und damit ihr Consumer Sentiment, wie es so schön heißt, besser verstehen wollen. Was treibt sie? Warum haben sie Konsumentenentscheidungen so getroffen in 2024 und jetzt in 2025? Wie werden sie sich entwickeln? Wie verhalten sie sich? Weil all das soll ja helfen, besser planen zu können.
Könnt ihr schon eine Kernessenz ableiten, die sich jetzt aus der letzten Studie rauskristallisiert?
Ja, es gibt unfassbar viel Details, das muss man sagen. Wir veröffentlichen dann hoffentlich relativ zeitnah, sodass man sich das dann auch alles nachlesen kann. Ich glaube, die Kernaussage ist, und das finde ich ein sehr positives Signal, das sehen wir jetzt im zweiten Jahr auch in Folge, dass der Optimismus kehrt zurück. Und ich finde das eine schöne Botschaft in Zeiten, wo man manchmal früh die Nachrichten aufmacht und immer nur viel Negatives hört, sondern dass man sieht, die Konsumenten fangen wieder an zu vertrauen in die Themen, in die Zukunft. Und das spiegelt sich ja meistens dann in einem positiveren Konsumentenverhalten nieder. Was wir aber auch sehen, ist das Thema, dass es extremst polarisierend ist und dass die regionalen Unterschiede groß sind. Aber Kernbotschaft, es schaut gut aus. Zweites Jahr in Folge eine Zunahme des positiven Themas im Consumer Sentiment.
Das ist ja spannend. Das hätte ich ehrlicherweise gar nicht erwartet. Jetzt sprechen wir ja viel mit mittelständischen Industrieunternehmen, wo man eher im Gegenteil immer hört, dass alles irgendwie so schwierig ist und negativ und so weiter. Wodurch macht ihr diesen Optimismus fest?
Also man muss das jetzt regional mal abschichten. Und da müssen wir leider feststellen, Deutschland ist dort oder hat die Schlusslaterne. Okay. Wenn man es mal ketzerisch formuliert und ich hoffe, ich darf das. Nein, das sehen wir. Und das meine ich vorhin auch schon, die regionalen Unterschiede sind groß. Und wenn man das dann global sich anschaut, sieht man ganz klar, wo die Wachstumsregionen sind. Das ist, glaube ich, die zweite, sagen wir mal, Kernbotschaft. Das Wachstum im Moment und auch das Positive, nicht nur an Konsumenten, sondern das kann man dann relativ gut auch übertragen, weil es korreliert stark dann auch mit der allgemeinen ökonomischen Situation, mit dem Unsicherheitsgrad und mit dem wirtschaftlichen Ausblick dann auch in den Regionen. Was sehen wir ganz klar? Asien ist dort einer der Treiber, auch dieses Thema Optimismus. Auch die USA schlägt sich nicht schlecht. Und auch so Regionen wie der ganze Mittlere und Nahen Osten, also GCC, Dubai, Abu Dhabi, klar, Saudi-Arabien, das sind natürlich die Regionen, die im Moment boomen. Und wo das Verhältnis zwischen den Konsumenten, die sagen, naja, sie werden ihre Ausgaben eher zurückhalten, oder sie werden ihre Ausgaben mehr erhöhen, beziehungsweise sie schauen positiver in die Zukunft oder negativer. Das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Sehen wir schon ein klares Summa-Bild. In Summe positiv, aber regional differenziert.
Okay, das ist ein spannendes Thema. Was können denn, wenn du sagst, die Deutschen sind da eher Schlusslicht, was können die daraus lernen oder können die daraus was ableiten, auch für ihre Themen und vielleicht auch für die ökonomische Situation?
Ja klar, das sind mehrere Themen. Nummer eins, es sind auch viele, viele weitere Detailpunkte, die es da, sag mal, lohnenswert sind, sich mit im Detail dann auseinanderzusetzen. Was ist wichtig? Ja, Preis ist halt eins der Kernentscheidungen. Das kam über die letzten Jahre auch wieder viel, viel stärker zurück. Sag mal, Nachhaltigkeit, ganz, ganz starkes Thema. Jetzt ist wieder Preis wert. Preis-Value, wie es so schön heißt, wichtig. Also was sind also diese sogenannten Trigger für die Konsumentenentscheidung? Das ist so der eine Punkt, der sich auch regional unterscheidet. Und das muss man konzentrieren. Ja, das ganze Thema Internationalisierung hat vor dem Thema, wo Wachstum ist, natürlich eine große Bedeutung. Und das würde ich mir wünschen von vielen Unternehmen, einfach zu sagen, wo sind meine Wachstumsmärkte? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Wo soll ich auch rein investieren? Natürlich in den Heimatmarkt, aber zu schauen, wo auch global mögliche Opportunitäten sind. Und da muss man sagen, da fällt die USA auf. Das ist definitiv so, auch auf der Größe des Marktes, aber auch und insbesondere Asien.
Ist dann, wenn das nicht zu politisch ist, aber ist dann in der USA jetzt durch diese Trump-Wahl da auch nochmal eine Veränderung zu vermuten?
Also wir sehen es als ein Risiko. Faktor im Sinne von, was bewegt die Konsumenten, das sieht man auch in den Fragebögen, dass er natürlich sagt, politische Unsicherheit. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, was wird jetzt passieren? Wie sich das dann konkret niederlegt, das, glaube ich, wird jetzt die Zeit zeigen. Er verspricht ja ein starkes Wirtschaftswachstum, werden wir schauen.
Okay, das werden wir dann in der nächsten Studie wahrscheinlich ein bisschen näher.
Genau, aber wir haben oder die Kollegen haben sich ja stark mit dem Thema Zoll und so mal Trade Barriers, also Handelsthematiken oder Handelsblockierungen beschäftigt. Und das ist natürlich ein großes Thema. Zurzeit bewegt auch viele. Das sieht man jetzt nicht in den Studien, weil das natürlich für den Konsumenten jetzt nicht relevant ist für seine eigene Konsumentscheidung, aber vielmehr, das bewegt das natürlich Unternehmen. Was bedeutet das, wenn jetzt eine Importtax kommt? Was bedeutet das, wenn gewisse Warenströme, die ich vielleicht aufgebaut habe oder Supply Chains jetzt plötzlich aufgrund von steuerlichen Themen oder sagen wir mal anderen Blockaden natürlich jetzt durcheinander gewürfelt werden? Und ich glaube, das ist ein Thema, das sehen wir aus vielen Gesprächen und das sehen wir auch aus, wenn man den Kollegen in den USA folgt und mit ihnen spricht, was die gerade bewegt.
Und gibt es, du sagst, ihr habt die Studie jetzt die letzten 4 Jahre gemacht, das heißt in Corona oder während im Corona-Jahr vermutlich begonnen. Gibt es da noch Nachwirkungen oder Auswirkungen von Corona, die man immer noch bemerkt? Oder ist das ein Thema, wenn du sagst, es ist jetzt seit 1-2 Jahren optimistisch, was jetzt auch ein bisschen over ist?
Gute Frage. Natürlich sieht man immer noch den Corona-Effekt einfach in der Zeitreihe. Und man sieht natürlich die Verlagerung von Themen. Zum Beispiel in der Studie ist ja auch stark, wo kaufst du ein? Nachgefragt. Und da sieht man auch da unfassbar große regionale Unterschiede. Ne? Asien ist viel, viel digitaler, viel, viel mehr an E-Commerce, Digital Commerce unterwegs als Zentraleuropa. Und das sieht man zum Beispiel. Das war natürlich ein Mega-Effekt in Corona, dieses Thema digital. Man hat dem Digitalkanal überproportional viel zugetraut. Und das ist ein Thema, was jetzt der Stationäre ist wieder zurück. Sicherlich nicht in dem Vor-Corona-Umfang, aber man sieht, dass dieser Kanal zurückgekommen ist. Sieht man auch wunderschön in den Daten in der Zeitreihe. Und natürlich ist das Thema Pessimismus und Optimismus stark daran geknüpft. Sag mal, das war natürlich eine Zeit der großen Unsicherheit. Was wird auch der wirtschaftlichen Unsicherheit? Ne? Und denn das sehen wir. Und vielleicht ein dritter Punkt, wenn man global nochmal drauf schaut, wir sehen es an den Themen, die plötzlich wichtig sind für den Konsument. Nummer eins hatte ich gesagt, das ist preiswert. Also ich glaube, das hat nichts mit Corona zu tun. Aber dieser Nachholeffekt von Corona, zumindest das eine Interpretation, warum geben Menschen im Moment sehr viel für Experiences, Entschuldigung, für den englischen Begriff aus? Warum ist den Wellness so wichtig? Warum ist den Reisen so wichtig? Also diese Themen, die sind unfassbar stark in den Hoch wiedergekommen. Und wenn man schaut, wo im Moment die Leute gerne und viel Geld ausgeben, ist es eben für, sagen wir mal, Travel, für dieses Rauszugehen wieder und Dinge zu erleben. Und das ist ein Thema, was ich glaube oder wir glauben, das ist natürlich stark durch diesen Effekt von Corona mit hervorgerufen.
Ja, so ein bisschen so ein
Nachholeffekt.
Das lag mir auch gerade auf der Zunge. Ja. Total interessant. Vor allen Dingen, weil es, finde ich, also das persönliche Empfinden gar nicht so, also zumindest was wir hier in Deutschland haben, eben gar nicht so widerspiegelt. Und Also die Frage ist ja, was können jetzt Unternehmen daraus jetzt lernen? Ne? Klar, du hast eben schon gesagt, irgendwie in die Internationalisierung gehen, rausgehen. Aber gibt es auch vielleicht irgendwie Learnings aus der Studie, wo man sagen kann, das können auch, also davon könnten vielleicht auch deutsche Unternehmen auch in Deutschland irgendwie profitieren und diese Erkenntnisse mitnehmen?
Ja, ich glaube, ganz viele Themen. Also Nummer eins ist das Thema, wo sind die Zukunftsmärkte und wo, in welche Märkte investiere ich rein und wie verhalte ich mich auf welchen Märkten? Und das bedeutet natürlich für eine Organisation oder und damit auch für ein Unternehmen vielleicht unterschiedliche Aufgabenstellungen in ihrem Länderportfolio. Das bedeutet, brauche ich für Deutschland vielleicht auch ein anderes Team als vielleicht für einen internationalen Wachstumscase. Also ich glaube, und das ist auch mein Perpetuum und wir haben es auch schon oft diskutiert, ich glaube, viele, vor allem auch Mittelständler, müssen sich stark mit dem Thema Internationalisierung auseinandersetzen und stark mit dem Thema, wo kommt das zukünftige Wachstum her. Und der zweite Aspekt ist, zu verstehen natürlich, was treibt im Moment den Konsumenten und wie kann ich mit ihnen mich in Verbindung setzen, also wie es Neudeutsch heißt, so schon, how can I connect with my consumers? Und ich glaube, da ist, und jetzt kommen wir wieder auf Corona zurück, natürlich die Digitalisierung dadurch natürlich unfassbar stark geworden, weil das einfach haptisch ja nicht ging, eine längere Zeit nicht. Und das bedeutet halt dieses ganze Thema Loyalty, Consumer Connect, Consumer Engagement. Entschuldigung für diese englischen Wörter, sie treffen es, sie sind halt nur so wunderschön, weil sie es ganz klar auf den Punkt bringen. Und ich glaube, da können und sollten viele viel mehr sich Mühe geben, wenn ich das mal so vorsichtig verliere, weil da entscheide ich, ob ich meine Kundenakquisitionskosten letztendlich auch wiederbekomme. Ja. Und ich glaube, so gibt es viele solcher Themen, die man rausziehen kann für sich. Klar, immer jedes Unternehmen muss das dann für sich selber benennen. Bin ich in einem B2B-Markt oder bin ich eher in einem B2C-Markt? Ne? Wo bin ich jetzt? Wenn ich im Health-Bereich unterwegs bin, dann habe ich natürlich vielleicht ein anderes Szenario, weil das auch eins der Themen, was man sieht, wo die Konsumenten jetzt global, aber auch in Deutschland Wert legen drauf, das ganze Thema Gesundheit. So, was bedeutet das jetzt für mein Produktportfolio? Was bedeutet das für die Themen, die ich jeden Tag nach vorne entwickle in meinem eigenen Unternehmen?
Du hast ja gesagt, ihr guckt auch ein bisschen in die Zukunft. Also praktisch jetzt, wie wird sich 25 aus eurer Sicht entwickeln? Sind das dann noch die Themen, die jetzt aktuell sind? Oder seht ihr irgendeine Trendwende oder ein neues Thema, was da langsam aufploppt?
Wir sehen eine Fortsetzung von verschiedenen Themen. Nummer eins, dass der Channel-Mix sich jetzt so langsam eingependelt hat. Man sieht, dass nicht wie in der Corona-Zeit dieses Thema online so massiv gewachsen ist, sondern dass es wieder ein Stück zurückgekommen ist, dass die Leute auch Spaß wieder am Physischen haben. Es entscheidet vielleicht aus anderen Beweggründen, vor allem wenn man so mal Richtung Mittler- und Nahen Osten, also Dubai, Abu Dhabi und diese Region schaut, da ist Shopping natürlich auch Lifestyle. Das ist einfach eine Freizeitbeschäftigung und vielleicht dann hier in Zentraleuropa, dass man das gemeinsam mit Freunden erleben kann. Das ist so ein Thema, was wir jetzt über die letzten Jahre immer wieder stärker zurückkommen sehen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass sukzessive das ganze Thema neue digitale Kanäle nochmal stark wächst. Also wir haben unter anderem eine gefragt, sagen wir mal, bist du wie stark beschäftigt sich der Konsument im Moment mit solchen Themen wie Temu, Shein und diese neue Art von E-Commerce. Und da sehen wir, dass die Bereitschaft gestiegen ist und vor allem dieses Jahr auch dort neue Digitalkanäle auszuprobieren. Das finde ich ganz spannend, weil der E-Commerce hat mal den physischen Handel sozusagen disruptiert. Und was disruptiert jetzt den klassischen E-Commerce? Weil wenn man sich das vor allen Dingen aus Asien anschaut, was dort passiert gerade, ist mega spannend, weil da mixt sich Experience mit Gamification und Entertainment auf einer Shopping-App. Jetzt ist die Frage, was steht denn da im Vordergrund? Und das sehen wir dieses Jahr. Das ist vielleicht eine neue, würde ich sie sagen, auch nicht. Sie kommt jetzt gerade. Wir sehen auf der anderen Seite.
Aber darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ist das tatsächlich auch in Deutschland so, weil, also man kann ja immer nur in seiner eigenen Bubble, lebt man ja nur, aber jeden, den ich frage, würde sagen, niemals würde ich bei Temu bestellen. Ja. Wahrscheinlich stimmt das auch nicht immer, aber es gibt ja genug scheinbar. Ne?
Ja, gibt genügend. Ja. Man sieht es auch, dass sich viele damit beschäftigen und ich meine, sagen auch viele, Shein kaufe ich nicht und trotzdem sind sie mittlerweile ziemlich stark gewachsen und haben einen signifikanten Marktanteil. Das ist ja immer bei der Disruption so. Ne? Am Anfang sind alle vielleicht ein bisschen zögerlich und dann kommt es immer stärker und irgendwann ist es da. mein Pepitum ist, und das ist vielleicht auch, was, sag mal, mein Appell auch, auch insbesondere an den deutschen sozusagen Retailer oder Marken und Hersteller, sag mal, diesem Thema muss man sich stellen. Weil, wenn ich jetzt schaue, wie unsere Kinder aufwachsen, TikTok-Shop, es ist eine komplett andere Art und Weise einzukaufen. Wir haben damals ja gesagt, Amazon revolutioniert alles mit dem Quick-Checkout, ne, klack, klack. Heute erwarten sie das auch im Luxus, diese Einfachheit im Checkout. Was ist denn, wenn sie die Webseite nicht mehr quer scrollen mit der Maus, sondern nur noch mit dem Daumen von oben nach unten, wie ein TikTok-Video? Was ist denn, wenn sie jetzt, wenn das mal durch ist in 10 Jahren, wenn die neue Generation so ihre Webseite und ihre Produkte, und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter, was ist denn da, wenn das dann mal mit 30, 35 der Einkäufer wird, der dann auch im Heavy-Metall-Unternehmen sitzt und einkauft und jetzt die Website seiner Lieferanten anschaut. Und das meine ich, da ist ja diese ganze Lifestyle-Branche sehr, sehr weit vorne, weil dort entstehen viele Konsumententrends, die dann später sukzessive Einzug halten, bis hin, wenn dann so einer oder so eine Person mit 35 aufgewachsen jetzt, ich sag mal, wenn mein Sohn in 20, 25 Jahren Einkäufer ist, ich glaube, der hat eine ganz andere Art und Weise, sich zu informieren, und weil sie einfach natürlich digital ganz anders aufwachsen.
Also genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade hinaus, weil, also wie gesagt, wir sind ja kommen ja aus einer ganz anderen Welt, ne? Das bedachte Mittelständische, so, da sind wir ja jetzt gerade mal an dem Punkt, wo der ein oder andere erkennt, dass irgendwie E-Commerce vielleicht ein Thema sein könnte, aber eigentlich ja auch noch nicht so richtig, das an vielen Stellen. Aber es ist ja tatsächlich spannend, weil man in deine Branche oder in deinen Bereich ja tatsächlich so eine Art Zukunftsblick im Grunde werfen kann.
Also. Ja, ja und nein. Also in der Branche gab es auch Skeptiker, ne, die gesagt haben, E-Commerce wird nie, so Amazon, nein. Also das ist, glaube ich, überall. Das ist Disruption und das ist normal. Das bedeutet für mich, wenn man sagt, was Schumpeter hat das schön formuliert, ja, das Unternehmertum bedarf einer, das neue Unternehmertum, wie er es ja so schön formuliert hat, bedarf einer massiven Veränderung des Existierenden. Das ist schlecht für einige, aber natürlich genau die neue Chance, was Neues zu bauen. Und da habe ich das Glück, natürlich mit dem ganzen Thema Lifestyle und Consumer Goods and Retail dürfen wir uns damit sehr, sehr früh beschäftigen. Aber wir sehen sehr, sehr stark auch, dass es dann sukzessive in die anderen Industrien übergeht, weil diese Art und Weise, wie ich auf der Couch surfe und wie ich sozusagen mit Informationen umgehe, dann irgendwann ganz normal Einzug hält in jedes Unternehmen. Und ich sag mal so, stellt man sich das mal vor, es gab mal ein Thema, dass dieses ganze Conversational Commerce kommt. Also faktisch, ich frage nur noch Siri. Ich brauche jetzt ein weißes Hemd. Ich meine, mit der KI, die ja jetzt sukzessive Einzug hält, ich meine, jetzt sitzt vielleicht in 10, 15 Jahren jemand vor einem PC als Einkäufer für ein, sagen wir mal, Industrial-Unternehmen, ja, im deutschen Mittelstand und sagt, nicht Siri, sondern sagt einer KI, bitte suche mir die Lieferanten aus. Wenn Sie jetzt als der Lieferantenseite das nicht so gebaut sind, dass Sie dafür relevant sind, dann haben Sie eine kleine Vertriebschallenge, würde ich sagen.
Definitiv. Also es bleibt spannend, würde ich sagen. Jetzt kommen ja, du hast ja gerade, ne, hier Temu und so, die kommen ja alle aus dem asiatischen Raum, glaube ich, also ohne da so fest im Sattel zu sein. Gibt es auch ähnliche Beispiele aus einem europäischen Raum oder ist das tatsächlich die Region, die gerade da alles in der Hand hat?
Naja, ich glaube, das muss man jetzt auch differenzierter betrachten auf der Shopping-Seite. Also ist das so, ne? Mit Temu, Shein gibt es viele, gibt ja noch einige mehr, auch TikTok-Shop, ja, bauen gerade massiv auch ihr Team hier aus in Europa. Spannend zu beobachten. Jetzt kann ich natürlich auf das ganze Thema KI gehen, ne? Da ist wieder der Blick über den großen Teich, also Richtung Westen relevant, ne? Was dort an KI-Power gerade passiert, natürlich auch spannend zu beobachten. Und es ist schwer. Es gibt definitiv auch tolle Beispiele in Europa, aber sie sind natürlich im Verhältnis, vielleicht würde ich mir persönlich wünschen, müssten sie viel, viel stärker sein.
Ist das eine realistische Gefahr auch tatsächlich für europäische Marken, Unternehmen, dass sich da so eine starke Macht praktisch aufbaut, ja, in diesem Bereich?
Ja. Ganz klar, ja, weil gehen wir mal einen Schritt zurück nochmal. Oder das ist jetzt nicht in der Studie drin, aber man, da sieht man so die Anzeichen. Ne? Das ist jetzt ja nochmal ein Level draufgelegt, was wir gerade diskutieren. Also, Sie machen die Shopping-App Temu auf. Dort oder irgendeine, muss ja nicht das Ding sein, sondern Sie machen sie auf, Sie halten sie an, hier im Raum stehen wunderschöne Klassiker als Möbelstück, Sie nehmen sie drauf. So, und jetzt passiert Folgendes. Die Bilderkennung läuft. Ja, es ist eine renommierte Marke. So, jetzt kriege ich aber das Klonprodukt ja sofort aus dem asiatischen Raum daneben eingebürgert. Sprich, sie überspringen damit zum einen die gesamte klassische Wertschöpfungskette. Also sie kommen von dem digitalen Tool, was sie als App auf dem Telefon haben, direkt in Verbindung mit dem Hersteller. Wo auch immer der sitzt in der Welt. Der kann deutsch sein, der kann in Osteuropa sitzen, der kann in den USA, wo auch immer, ist egal. Damit kommt die gesamte Wertschöpfungskette plötzlich unter Druck. Bedeutet, und es gibt eben in der Mode gerade dieses Manufacture to Consumer, M2C, was das berühmte D2C gerade ablöst. Also da sieht man so vereinzelte, sehr interessante neue Themen. Aber zurück, Sie scannen jetzt also mit Ihrer App das Möbelstück Ihrer Wahl, die Lampe Ihrer Wahl. Und ich versuche mal im Consumer-Bereich zu bleiben, weil es da viel, viel anschaulicher ist. Ich glaube, das geht auch, wenn man es mal weiter durchdenkt und weiter, ich sag mal, Entschuldigung, spinnt in Gänsefüßchen, dann geht das auch mit Industrieprodukten. Sie kriegen plötzlich also über die Bilderkennung andere Dinge angezeigt. Sprich, Sie kriegen Alternativen. Und Sie haben dort eine Lieferzeit und können bestellen. Und dann kommt plötzlich Ihre gesamte Wertschöpfungskette der Industrie durcheinander. Und jetzt geht das natürlich im Consumer-Bereich wahrscheinlich viel, viel schneller als vielleicht in anderen Bereichen, weil natürlich dort andere Auflagen da sind. Vielleicht es gibt, ne, also Consumer macht auch Berufsmoden wahrscheinlich komplizierter, weil da habe ich Spezifikationen einzuhalten. Da brauche ich, Brandschutzauflagen, die ich erfüllen muss, wenn ich bei der Feuer, ne, wenn ich im feuerintensiven Bereich bin, etc. Aber da beginnt das ja meistens. So, und damit kommt die gesamte Wertschöpfungskette durcheinander. Und jetzt, überlegen Sie mal, Sie sind jetzt renommierter Möbelhersteller im europäischen Raum. Und Sie als Kunde sagen, sieht doch genauso aus, vielleicht hält es nicht so lange, aber es kostet ein Fünftel, ein Zehntel. Welche Entscheidung treffen Sie als Konsument? Gute Frage, ne? Ich habe nicht persönlich Marktdesign, deswegen habe ich vielleicht, aber vielleicht dann eben für einen Bereich, ja, dann geht man aufs Original, aber vielleicht geht dann, weil das ist ja in dem Sinne kein Fake, sondern es ist ein real gutes Produkt. Und damit kommt A, Ihre gesamte Wertschöpfungskette plötzlich durcheinander. Es kommt aber auch die gesamte Industriemarge durcheinander und vieles mehr. Also die brauchen plötzlich ganz Intermediärstufen nicht mehr. Und ne, dann kommt es und plötzlich wird es relevant auch eben nicht nur für Consumer Goods und Retail. Und da denkt ja jeder dann bei meinem natürlich an Lifestyle. Und aber plötzlich wird es auch relevant für die Möbelindustrie. Plötzlich wird es relevant für das ganze Thema Beleuchtung und.
Ja, das kann man schon weit spinnen. Du hast ja eben, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, dass aus eurer Studie auch rausgekommen ist, das Thema Nachhaltigkeit schon mal eine höhere Bedeutung hatte, als es jetzt hat.
Ja.
Also spiegelt sich das auch in diesen Themen wieder, weil, wie gesagt, also wenn ich im Freundeskreis frage, dann ja, nee, das ist doch, das kann man nicht machen. Und da haben wir ja, also gerade wie, glaube ich, wir Deutschen relativ viele Nachhaltigkeitsbedenken, flacht das mehr und mehr ab, weil es einfach funktioniert, oder wie ist da der Trend aktuell?
Wie immer, gute Frage, sagen wir multidimensional. Ja, das Thema Nachhaltigkeit kam sehr, sehr stark, ja auch gestiegen an Bedeutung, an Consumer Relevance, wie es so schön heißt, und hat jetzt sukzessive nachgelassen. Also wir sehen es in den Daten, leider ist dem so. Und jetzt muss man natürlich das aus zwei Perspektiven, und da muss man sehr aufpassen, wie man auch Befragungen macht, sagen viele, es ist wichtig. Es hat Bedeutung für mich und dann kommt es zur Kaufentscheidung. Und dann geben Sie den Damen und Herren mal zwei Produkte, wo ein Preisunterschied besteht. Und das meine ich jetzt nicht böse, sondern vielleicht muss der eine oder andere auch aus ökonomischen Gründen, auch wenn es ihm wichtig ist, vielleicht doch das preisgünstigere Produkt haben, was vielleicht nicht den Standard, ich sag mal, Standards muss es ja allen entsprechen, ne? Sie haben ja gesetzliche Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Aber vielleicht, dann ist es kein B-Corp, sondern vielleicht eine Ebene drunter. Und wir können uns das zurzeit nur dadurch erklären, oder sagen wir, natürlich ist es einfach auch aufgrund des ökonomischen Drucks, der gerade da ist. Das berühmte Portemonnaie wird leerer. Und das sehen wir auch in der Studie, dass wir auch einen Teil des, sag ich mal, planen Sie mehr Ausgaben nächstes Jahr, darauf zurückzuführen ist, dass einfach die Themen teurer werden. Und wir sehen, dass das natürlich eine Erklärung dafür ist, dass die Nachhaltigkeit an Bedeutung leider verliert, muss man sagen.
Also es hätte ja auch andersrum sein können, dass man sagt, okay, das Thema Nachhaltigkeit ist so wichtig, dass man eher weniger konsumiert und dafür Nachhaltigkeit, aber da ist der Mensch vielleicht auch einfach anders gestrickt.
Ich glaube, es gibt alles. Ja. Ne? Also ich glaube, wir haben den bewussten Konsumverzicht zu dem Thema. Wir haben auch, das ist aus einer anderen Studie, die ist aber ein bisschen älter, da haben wir das auch gesehen, dass natürlich für einige Konsumentengruppen ist das extremst wichtig und die verhalten sich dann auch genauso, wie was Sie gerade sagten. Sie machen dann einen Einkauf weniger, aber nicht alle. Und jetzt kann man ketzerisch formulieren, gehen Sie mal einfach durch die europäischen Innenstädte und gucken sich die Tüten an. So, und ja, und dann schaut man sich noch die Zahlen dahinter an, so manchen Unternehmen, und sagt, wow, die haben eine Wachstumsphase durchlebt und die erfüllen dann zum Teil halt nur Minimumstandards.
Und wie ist das? Ich weiß, du hast auf dem Dachmarkenforum mal einen interessanten Vortrag über das ganze Thema Nachhaltigkeit und wie sich das alles so entwickelt und die ganzen Regularien, die auch von der EU da auf uns zukommen, gehalten. Ist das auch eine Gefahr, insbesondere für unsere europäischen Länder, dass wir da immer regulierter werden und dadurch auch im Wettbewerb anders zueinander, also anders zu den Themen stehen können und müssen und wollen, als es andere Länder tun?
Ja und nein. Es kann eine Riesenchance sein, wenn ich es sozusagen als Innovation ummünze. Also schaffe ich es, ein Produkt, was nachhaltiger ist, vielleicht mit den gleichen Eigenschaften und zu den gleichen Preispunkten herzustellen. Wir beschäftigen uns gerade, eine Kollegin hat gerade auch einen sehr interessanten Report, wie geht AI und Sustainability zusammen, und könnte das in Kombination dazu beitragen, dass Nachhaltigkeit deutlich kosteneffizienter umsetzbar ist. Und der andere Punkt ist natürlich, mit jedem Zettel, und ich mache es mal total plakativ, den ich mehr ausfüllen muss, um einer Reportingpflicht nachzukommen, brauche ich eine Ressource oder jemand, der es tut. Jetzt gibt's da auch Programme und Hilfen, aber natürlich bedeutet das mehr Aufwand und das bedeutet, die Kostenbasis steigt. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, gleiche Spielregeln zu etablieren, dass vielleicht jedes Produkt, was hier verkauft wird, den gleichen Verpflichtungen nachkommen muss, dann wird es interessant, was das wettbewerbstechnisch bedeutet. Und zum Schluss ist es, wenn man den Klassiker Porter nimmt, es gibt Kostenführerschaft und Qualitätsführerschaft. Ja, ist vielleicht viel zu simpel, aber zum Schluss entscheidet dann der Konsument. Und das wird dann spannend zu sein, wie er sich denn entscheidet. Ich glaube, da müssen wir jetzt sehr aufpassen, dass wir diesen Wettbewerbsvorteil nicht verlieren, weil das ist für mich immer entscheidend. Und wenn ich hab das Privileg, natürlich auch viele Projekte im Ausland machen zu dürfen. Ich sag mal so, die wollen alle sich weiterentwickeln und wollen wachsen und wollen sozusagen, ich sag mal so salopp formuliert, die geben Gas. Und da wartet niemand, was wir in Deutschland tun. Da wartet auch keiner auf die EU, sondern die machen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir sehr das richtige Maß jetzt finden. Das Thema ist wichtig, das darf nicht von der Agenda, weil ich glaube, da haben wir auch als Industrienation noch eine Vorreiterfunktion. Und die zu leben und richtig zu leben, das würde ich mir wünschen.
Fast schon ein schöner Abschlusssatz, aber trotzdem noch eine letzte Frage vielleicht dazu. Ist es tatsächlich so, dass wir noch eine Vorreiterfunktion oder Rolle haben?
Ja, wir haben ja noch viele tolle Produkte. Also ich sag mal so, allein wenn man hier aus dem Fenster schaut, wie schön es einfach bei uns ist, ne? Also naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben unfassbar tolle Champions. Wir haben so viele Hidden Champions hier in diesem Land und auch in Europa. Wir haben so eine kulturelle Heritage, für die uns auch viele beneiden. Und Ich glaube, was wir machen müssen, wir müssen wieder die Hoffnung entfesseln. Wir müssen wieder wieder sozusagen die Innovationskraft stärken. Was ja auch, es gibt so viele tolle Unternehmen, die das jeden Tag tun. Ne? Und aber wir brauchen wieder diesen Ruck, diesen Aufbruch und dieses sozusagen nach vorne streben, um Dinge dann auch zu verändern. Weil ausruhen darf man sich nicht. Mein Großvater hat immer gesagt, wer rastet, der rostet. Jeder kennt diesen Spruch. Er ist leider dann doch so wahr.
Ja, definitiv. Vielen Dank. Es war super spannend, mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, wir könnten auch noch 3 Stunden weiterreden, aber vielleicht machen wir das an einer anderen Stelle nochmal. Schön, dass du hier warst und den Weg hier nach Siegen zu uns aufgenommen hast. Und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank. Ja, und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.